Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Im Theaterbetrieb geht es hinter den Kulissen oftmals rauer zu als in der Szene. Die Kämpfe zwischen selbstbewussten Künstlerintendanten und ihren geschäftsführenden Partnern dringen aber selten an die Öffentlichkeit. Nicht so in Halle. Dort endet der jahrelange Streit zwischen Intendant Florian Lutz und Geschäftsführer Stefan Rosinski, jetzt mit Lutzens vorzeitigem Abgang, ein Rückblick. Und wir erklären endlich mal, warum es so viele Romanadaptionen auf der Bühne gibt. Außerdem ein Gespräch mit dem Publizisten und ehemaligen Kulturstaatsminister Michael Naumann und USA-Experten über den Konflikt zwischen Protestlern und Polizei in Portland. Viele Theaterspielpläne lesen sich heute wie die Roman-Klassiker-Abteilung in der Buchhandlung. Kafka, Tolstoi, Dostojewski findet man da, Fallada, Grass, Thomas Mann und Theodor Fontane, alles ausgewiesene Romanautoren. Auch die Gegenwartsliteratur ist auf der Bühne vertreten. Michel Houellebecq, Didier Eribon, Julie C., Boff Bjerg und Wolfgang Herrndorf, um nur die erfolgreichsten zu nennen, auch sie stehen mit Prosawerken auf den Spielplänen, nicht mit Dramen. Warum spielen die Theater so viele Romane?
Endlich mal erklärt.
Die Frage geht an unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt. Täuscht der Eindruck, Frau Behrendt, oder adaptieren die Theater inzwischen tatsächlich viel mehr Romane als noch vor, sagen wir, 20 Jahren?
Na, die Adaption von epischen Stoffen ist eigentlich so alt wie das Theater selbst. Also schon in der Antike haben Aeschylus, Euripides, Sophokles Dramen geschrieben, die auf die Erzählungen Homers zurückgehen. Und auch Shakespeare hat ja epische Texte als Grundlage für seine Königsdramen benutzt. Sie alle haben diese Geschichten aber mehr als Quelle, als Anregung für ein eigenständiges Kunstwerk genutzt. Also Dramaturgie, Sprache, Figuren sind in ihren Dramen dann nochmal ganz eigene Interpretationen. Wohingegen das heutige Dramatisieren von Romanen ja meistens so ein schlichtes Passendmachen für die Bühne bedeutet. Also der Autor der Bühnenfassung, der steht ja zu Recht im Hintergrund. Geworben wird immer mit dem Namen des Romanautors. Dessen Werk wird dann auf so einen ja praktikablen 2- bis 3-Stünder oft eingedampft. Also Reader's Digest-Verfahren nennt man das auch, wenn dann nur noch das Handlungsskelett und die Höhe und die Wendepunkte dann übrig bleiben. Und diese Art des Anpassens eines epischen Stoffes, das hat in den letzten 15 Jahren schon deutlich zugenommen.
Und dieses schlichte Passendmachen für die Bühne ist dann vielleicht auch der Grund, warum jetzt doch viel über die Inflation von Romanadaptionen geklagt wird?
Ja, das ist zumindest einer der Gründe. Also in Potsdam habe ich neulich die Bühnenfassung von Nino Haratischvilis Jahrhundertepos Das achte Leben gesehen. Das ist ja so ein 1300-Seiten-Wälzer, der dann reduziert wurde auf 90 Seiten, 4 Stunden. Und dabei hat die Regisseurin eben genau das getan. Sie ist im Affentempo durch die Handlung gerast, um möglichst viel abzubilden, hat aber dabei die Langsamkeit des Romans dann völlig torpediert. Romanadaptionen können eben nur dann gelingen, wenn die Bühnenfassung nicht ins reine Nacherzählen verfällt. Also die Kunst liegt eigentlich darin, die Atmosphäre, die Bilder, die Töne sinnlich fürs Theater zu übersetzen. Und Regisseure wie Sebastian Hartmann oder Frank Castorf zum Beispiel, die können es ja auch oft meisterhaft. Und ein Roman ist eben eine in sich abgeschlossene Kunstform. Der braucht die Bühne ja gar nicht. Man muss sich also schon gut überlegen, was man im fertigen Kunstwerk auf der Bühne noch hinzufügen kann. Und wenn man nichts hinzuzufügen hat, sondern eigentlich nur zu reduzieren, dann entsteht eben keine Kunst. Und noch dazu ist die Bühne ja ein Ort der Handlung, des Spiels, des Dialogs, und der Roman ist ein Ort der Erzählung. Also Gerhard Stadelmeier hat das in der FAZ mal so auf den Punkt gebracht: Wer erzählt, der behauptet, der ist außer sich, und wer spielt, der schafft, der ist bei sich. Und Romane auf der Bühne, die führen eben oft so viel an der Rampensteherei nacherzählen, statt dann eine Figur zum Leben zu erwecken, Dinge tun zu lassen.
Wollen die Theater also einfach aufspringen auf den Erfolg des Buches, oder hat die Romanadaption ihren eigenen Reiz jenseits dieses Name-Droppings?
Naja, also dieses Aufhüpfen auf den Erfolg des Buches, das ist in Zeiten der sinkenden Zuschauerzahlen und des Legitimationsdruck, unter dem die Theater stehen, schon ein Grund. Aber es hängt auch mit der inneren Entwicklung des Theaters zusammen, auf zwei unterschiedliche Arten. Also zum einen lassen Romane Regisseuren ja deutlich mehr Freiheit als ein Theaterstück. Also nicht zufällig inszeniert ein postdramatischer Regisseur wie Frank Castorf seit Jahrzehnten Dostojewski. Die Romane kann er nach Belieben ausschlachten, da kann er hinzufügen, weglassen, er kann ohne Figuren arbeiten. Er kann 5 Schauspielerinnen eine Figur spielen lassen, ganz wie er will. Und das passt eben zu einem Theater wie dem Deutschen, in dem der Regisseur den Ton angibt, nicht der Autor. Und in dem es im Geiste der Postdramatik ja auch keine stringente Handlung gibt. Andererseits sehnt sich das Publikum aber gerade wegen dieser postdramatischen Entwicklung ja nach großen Stoffen, nach vielschichtigen Figuren, wie sie in den Klassikern der Weltliteratur zu finden sind. Und mit dem Versprechen, in diese monumentalen Werke einzutauchen, lockt das Theater dann eben auch sein Publikum.
Jetzt gibt's ja aber ganz viel neue und junge Dramatik, meist natürlich allerdings kleine Stücke für ein kleineres Ensemble. Warum gibt man nicht einfach neue, große Stücke in Auftrag? Die Romanadaption selber kann ja auch ein mühsamer Prozess sein.
Ja, genau. Und das ist die große Frage. Also viele Regisseure würden jetzt antworten, weil es kaum mehr die großen Theaterautoren gibt. Da beißt sich dann allerdings die Katze in den Schwanz. Denn also diese wichtigen Stücke, die gibt es eben deshalb heute nur so selten, weil Dramatikerinnen an den Bühnen keinen großen Stellenwert mehr haben. Die sind eher so, naja, schlecht bezahlte Dienstleister. Regisseure machen mit ihren Stücken schon oft, was sie wollen. Also wenn das Berliner Ensemble zum Beispiel sich für seine Förderung neuer Dramatik lobt, weil die Autorin Olga Krasnova ihren Erfolgsroman Gottes nicht schüchtern für das Haus zum Bühnenstück umschreiben darf, dann spricht das eben auch Bände über die Rolle der Dramatikerinnen am Theater, würde ich sagen.
Herzlichen Dank für diese Erläuterungen. Warum so viele Theaterromanadaptionen ins Programm nehmen, hat uns endlich mal Barbara Behrendt erklärt. Florian Lutz, Intendant der Oper in Halle, verlässt die Stadt ein Jahr früher als geplant in Richtung Kassel. Seine künstlerische Bilanz fällt je nach Sichtweise sehr unterschiedlich aus. Für die einen hat er in Halle moderne Oper gemacht, neue inhaltliche Akzente gesetzt, die Institution entstaubt, die überregionale Kritik hat ihn fast einhellig gelobt und er hat einige Preise eingefahren. Für die anderen hat er das Stammpublikum verärgert und vergrault. Über lange Zeit hat auch der Streit mit Geschäftsführer Stefan Rosinski das Bild der Bühnenhalle in der Öffentlichkeit beherrscht. Nun gehen beide. Ein Rückblick von Niklas Ottersbach, der in Halle auch erfahren hat, dass der Bühnenstreit wohl doch noch nicht beigelegt ist.
Sein Büro ist schon leer. Zum Treffen hat Florian Lutz ein Café neben der Oper Halle ausgesucht. Er bringt Broschüren mit, darin ein Rückblick auf seine Intendanz in Halle. Seine erste Operninszenierung 2016, Der fliegende Holländer. Das Publikum auf der Bühne, es wird gegrillt, die Zuschauer dürfen mitessen. Wagner mit Würstchenstand, das war neu in Halle. Überhaupt das Konzept Raumbühne, die Sänger stehen verteilt im Raum, direkt neben dem Zuschauer. Ein neues visuelles Mitmacherlebnis für die einen, schlechte Akustik und oberflächliche Inszenierung für die anderen. Wobei die Sache mit der Oberfläche, die will Florian Lutz so nicht gelten lassen.
Es mag an vielen Stellen, wie gerade im Beispiel des Würstchengrills im Fliegenden Holländer, auch schlichtweg ein ästhetisches Mittel sein, um eine bestimmte Eventisierung unserer Gesellschaft zu charakterisieren oder auch schlichtweg im Jahr 2016 ein Volksfest deutscher Patrioten abzubilden, wo eben bei Bier und Würstchen gesungen und gefeiert wird und die Stimmung plötzlich umkippt in einen nationalistischen Exzess.
Zu seinen größten Kritikern gehört Stefan Rosinski, noch in Lohn und Brot an den Bühnen Halle, aber als Geschäftsführer abberufen. Er konnte von Anfang an den Inszenierungen von Florian Lutz nichts abgewinnen.
Für mich ist es ein hochaffirmatives eventpolitisches oder Event-Theater, was vor allen Dingen bei denjenigen auf Beifall hoffen kann, die eigentlich mit dem Musiktheater gar nichts verbindet, außer dass sie einen gefühlt spannenden Ereignisabend in der Oper plötzlich erleben können.
Lutz und Rosinski, der eine Opernintendant, der andere Geschäftsführer. Von Anfang an haben sich die beiden einen Kleinkrieg geliefert. Dabei ging es nicht nur um künstlerische Differenzen. Florian Lutz hat mit seinem Opernkonzept polarisiert. Von Kritikern in der Ferne gefeiert, aber die Zuschauer in Halle? Das Stammpublikum hat sich abgewendet und die Jüngeren, die Lutz ansprechen wollte, kamen zwar, die Verluste aber konnten sie nicht ausgleichen. Statt der anvisierten 80.000 Zuschauer im Jahr sind unter Lutz nur noch 60.000 gekommen. Hört man sich bei Mitarbeitern des Vier-Sparten-Theaters um, da heißt es, unter Florian Lutz gäbe es schon seit 3 Jahren einen Corona-Spielplan. Auf künstlerischer Seite heißt es dagegen, Stefan Rosinski habe intrigiert gegen Lutz Stimmung gemacht. Unerträglich fand Schauspielintendant Matthias Brenner die Zusammenarbeit mit Stefan Rosinski. Nun sind beide weg. Das heißt, erst wurde Rosinski abberufen, dann ging Florian Lutz vorzeitig.
Und wir haben uns schließlich dann geeinigt, dass es vielleicht das Beste ist, wenn ich zwar dem Haus verbunden bleibe und auch ohne weitere finanzielle Bezüge hier mit Rat und Tat zur Verfügung stehe, zu den Premieren weiterkomme und sozusagen das Programm auch weiterhin vertrete, was wir hier gemeinsam entwickelt haben, aber dass wir meinen Vertrag so auflösen, dass ich einfach die Zeit in Kassel habe, die ich da brauche.
Dort wird Florian Lutz 2021 dann Generalintendant, leitet Oper und Schauspiel am Staatstheater Kassel. Und Stefan Rosinski, der ist noch da, aber irgendwie auch nicht. Bezahlt wird er, aber den Job als Geschäftsführer, den macht jetzt Ute Vandenbroek, eine Wirtschaftsprüferin aus Halle, ohne jede Theatererfahrung. Für Florian Lutz eine Integrationsfigur, weil sie sich nur in die Zahlen, nicht aber in künstlerische Fragen einmische. Für Katja Müller ist die Besetzung der neuen Geschäftsführerin eine Frechheit. Die linken Politikerin im Aufsichtsrat der Bühnenhalle bemängelt die Art und Weise der Neubesetzung. Denn Broek, die erfahrene Wirtschaftsprüferin, verzichtet ein Jahr lang auf ihr Gehalt, damit nicht zwei Geschäftsführer gleichzeitig bezahlt werden müssen. Katja Müller findet es sittenwidrig, dass eine Leiterin eines 450-Mitarbeiter-Betriebs auf 400-Euro-Basis arbeitet.
Wir sind der Meinung, die Frau ist letztlich so schon bevorteilt worden, indem sie einfach aus diesem Bewerberverfahren rausgepickt wurde, ohne jemals wen anderes gehört zu haben. Und man muss es sich eigentlich auch erstmal leisten können, ein Jahr auf sein Gehalt zu verzichten. Das kann sich auch nicht jeder Bewerber leisten. Da ist auf jeden Fall was faul im Staate Dänemark, um das mal mit den Worten zu sagen. Es ist Mauschelei, ja.
Katja Müller und zwei weitere Aufsichtsräte haben deshalb Klage beim Landgericht Halle eingereicht. Und der Oberbürgermeister von Halle, der auch Chef des Aufsichtsrates ist, der will sich auf Deutschlandradio-Anfrage zur Besetzung der neuen Geschäftsführerin nicht äußern. Schließlich sei das ein laufendes Verfahren. Und so bleibt nach dem Ende von Lutz und Rosinski die Erkenntnis, die Protagonisten räumen den Platz, aber an Ruhe an den Bühnen Halle ist nicht zu denken.
Niklas Ottersbach über die Situation der Bühnen in Halle nach dem Ende der Intendanz Florian Lutz. Black Lives Matter, die Protestbewegung in den USA, hat einiges bewegt. Wofür vor ein paar Jahren Sportler noch gefeuert wurden, ist jetzt zu einem großartigen Zeichen gegen Rassismus geworden, an dem alle teilgenommen haben. Zum Auftakt der Restsaison in der NBA knieten sich nicht nur die Basketballer beider Teams unmittelbar vor dem Abspielen der US-Nationalhymne hin, sondern auch ihre Trainer, Betreuer und Schiedsrichter. Die Bewegung wird also unübersehbar stärker. Aber es gibt eben auch die anderen Bilder, wie den Aufmarsch der martialisch aussehenden und agierenden Truppen der Bundespolizei in Portland. Dort hatte es immer wieder gewaltsame Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Mitte der Woche wurde zwar der schrittweise Abzug der Feds vereinbart, US-Präsident Donald Trump lässt sie als eine Option, aber erstmal dort. Über die Eskalation der Gewalt in den vergangenen Wochen und die Bilder, die dort produziert wurden, konnte ich vor der Sendung mit Michael Naumann sprechen, Publizist, ehemaliger Kulturstaatsminister und exzellenter Kenner der Verhältnisse in den USA. Er sieht die Entwicklungen in Portland und im Land so.
Naja, das Ganze ist eine gefährliche Mixtur bis zur Wahl mit einem Zündler im Weißen Haus. Man muss das einfach klar sagen, wie das auch einige amerikanische Kommentatoren tun, gewisse protofaschistische Züge zeigt. Aber insgesamt erinnert mich das Ganze schon an die Bürgerrechtsbewegung ja vor fast einem halben Jahrhundert. Und das heißt, diese Bürgerrechtsbewegungen haben eine Menge bewirkt, aber eben nicht genug. Und es kann also durchaus sein, dass wir in noch einmal 50 Jahren, nicht wir beide und auch nicht Ihre Zuhörer, auf diese Tage und diese Wochen in Amerika zurückschauen und sagen können, das war die Wende, eine gewissermaßen gesamtnationale Abkehr von den eingewachsenen Strukturen des Rassismus. Das hoffe ich. Amerika ist dazu in der Lage, aber es kann genauso gut nach vielleicht knapp ausgegangenen Wahlen im November in eine ganz andere Richtung gehen. Also unsicher ist im Augenblick in der Weltgeschichte nicht nur die Konjunkturlage, nicht nur die Corona-Krise, sondern auch die Entwicklung in den Vereinigten Staaten, immerhin noch die wichtigste demokratische Säule der westlichen Welt.
Wir verwenden immer das Wort gespaltene Gesellschaft für die USA. Könnte man es vielleicht auch einen Kulturbruch nennen, wenn ein US-Präsident Bundespolizisten etwa wie geschehen nach Portland schickt?
Nein, das ist verfassungsrechtlich möglich. Das hat es vorher schon gegeben. Das war halt die National Guard, die gerade zum Beispiel durch Auftritte in den 60er Jahren in Little Rock in Arkansas dafür gesorgt hat, dass der dort herrschende massive Rassismus und die Aussperrung von schwarzen Schülern aus Highschools beendet wurde durch den Einsatz von National Guards. Das waren Maßnahmen, die der damalige Präsident Eisenhower, wahrscheinlich auch contre coeur, durchführte und dafür gesorgt haben, dass also die ersten großen Einbrüche oder Veränderungen im vorherrschenden institutionellen Rassismus in den Südstaaten vonstatten gingen. Also in wenigen Worten, das ist nicht das erste Mal, aber man hatte das wohl mehr oder weniger vergessen. Und das im Unterschied zu der National Guard von damals waren diese Truppen, die hier plötzlich in Portland auftauchten, unbekannt. Anonyme Sicherheitskräfte, ungeschult, wie sich dann auch herausstellte. Man fragt sich schon, was sie sich gedacht haben, als sie plötzlich in einer Art bürgerkriegsähnlichen Aufmachung da in dieser Stadt Portland auftauchten. Aber das ist nun vorbei, Gottlob.
Mhm. Es sah ein bisschen aus wie Krieg im eigenen Land.
Richtig.
Vielleicht auch, weil, wie Sie gemeint haben, wir das so lange nicht gesehen haben. Und als Kinogängerin hat man ja sowieso auch ganz viele kulturelle Assoziationen bei diesen Bildern, Science-Fiction-artig.
Ja, naja, meine Assoziationen waren Weimarer Republik, Freikorps und Ähnliches. Also in wenigen Worten, das war eine, wie ich finde, hochgefährliche, symbolisch hochgefährliche Situation da in Oregon. Aber insgesamt ist das immer wieder das Rätsellösung, warum in Amerika, sagen wir mal, bürgerkriegsähnliche und auch revolutionsähnliche Situationen mehr oder weniger unwahrscheinlich sind. Und das hat, verzeihen Sie, schon Hegel erkannt, der, ich glaube, in seinen geschichtsphilosophischen Betrachtungen darauf hingewiesen hat, dass Revolutionen in Hauptstädten stattfinden. Das stimmt. Und so viel Erfahrung brauchte er gar nicht einsammeln, denn er war ja Zeitgenosse. Und das ist das Problem in Amerika, schrieb er, liegt daran, dass es so groß ist. Das heißt, richtige revolutionäre, auch richtige faschistische Machtübernahmen sind in einem Land fast unmöglich, dass die Größe eines Kontinents hat und darum niemals eine übereinstimmende nationale Gesamtbewusstseinslage kennt, sondern immer im Konflikt von der Ostküste zur Westküste, vom Mittelwesten in die Südstaaten hat. Und diese Konflikte sind ja einmal dann auch in einem Bürgerkrieg ausgebrochen und, wie sie eben zeigte, nicht endgültig gelöst worden.
Die Bewusstseinslage der US-Amerikaner ist uns ja ohnehin oft ein bisschen fremd. Lassen Sie uns vielleicht kurz auf Portland schauen, weil Sie die Unterschiede erwähnt haben. Die Stadt in Oregon mit überwiegend weißer Bevölkerung, die aber so eher als linksliberal aufgestellt gilt und demokratisch regiert wird. Gibt es Ihrer Ansicht nach historische oder kulturelle Ursachen dafür, dass die Proteste dort jetzt gerade so sichtbar sind?
Ja, Sie haben es ja schon beim Namen genannt. Dort gibt es eben eine liberalere Vorstellung einer integrierten Gesellschaft als etwa in Alabama. Und diese liberale, freiheitliche, mehr der Verfassungstreue verpflichtete Gesellschaft, zumal Jugendliche, haben dann einfach ihr Herz in die Hand genommen und haben demonstriert für das Richtige und das Gute. Da ich selber zu der 68er-Generation zähle, die seinerzeit, was ganz vergessen wird, vor allem durch das Free Speech Movement in Kalifornien zu neuen Protestformen, Sit-ins und so weiter instigiert worden war, habe ich das Ganze betrachtet wie eine Wiederauflage dieser jugendlichen Protestbewegung. Und das hat nichts zu tun mit der Frage, ob da mehr oder weniger viele Schwarze wohnen in Portland, na ganz gewiss weniger, als viel mit dem Sachverhalt, dass es schon so etwas gibt wie eine freiheitliche Grundstimmung, die ganz gewiss in jüngeren Generationen stärker zum Ausdruck kommt als in der Generation der altersweisen und resignierenden Älteren meiner Generation. Ich selber will mich nicht dazu zählen, aber ich kenne viele andere meiner Generation, die sagen, wir haben genug getan, wir haben genug demonstriert, wir haben einfach genug von allem. Wir schauen auf die letzten Jahre unseres Lebens und scheinen sie zu genießen. Das findet man eben nicht in dieser Protestbewegung, wenn Sie sich die Bilder anschauen. Es sind fast alles junge Leute.
Die Proteste gegen Rassismus wurden durch den gewaltsamen Tod von George Floyd durch einen weißen Polizisten ausgelöst. Aber Die Corona-Krise hat natürlich vor allem das Ausmaß der Schutzlosigkeit der ärmeren Bevölkerung ans Licht gebracht, die vornehmlich schwarz ist, ohne Krankenversicherung und so weiter. Welche Antworten bräuchte diese Krise in Ihren Augen?
Ja, sie bräuchte erstens eine neue Regierung. Sie bräuchte eine Regierung, die in der Lage ist, die jetzt auch für jeden, auch halb gesellschaftlich blinden Zeitgenossen in den Vereinigten Staaten zeigt, dass es so nicht weitergeht, dass die Reformen, die Obama, die innenpolitischen Reformen, die Obama angestoßen hat, die zum Teil ja auch schon wieder abgeschafft worden sind, zumal im ökologischen Bereich von Trump, dass diese Reformen wieder aufgenommen werden müssen, genauso wie wir jetzt während der Corona-Krise eine Menge Reformbedarfe entdecken, die wir schon alle kannten, aber wo nichts gemacht worden ist. Ich denke an die Altersheime. Ich denke an die Altersheime, in denen vermehrt dann auch Corona-Fälle traurigerweise zu bemerken sind. Ich denke an die Fleischindustrie. Alles Dinge, die wir alle wussten. Aber wirklich klar geworden ist es uns erst, dass es so nicht weitergeht. Also insofern kann man diesem Coronavirus geradezu dankbar sein, dass er Wunden aufzeigt in unserer Gesellschaft, Tektur oder Risse, die geheilt werden müssen. Und ich glaube, das wird auch geschehen.
Dem Präsidenten Donald Trump wird immer wieder neben allem anderen sein schlechtes Management in der Corona-Krise vorgeworfen. Was glauben Sie, Michael Naumann, wird ihn das die Präsidentschaft kosten?
Ich fürchte, nein. Das ist den meisten, die nicht angesteckt sind. Und das sind natürlich so ungefähr 360 Millionen Amerikaner. Denen ist das egal. Sondern das ist CNN und das sind die oppositionellen Sendungen, ist das ein Dauerthema. Nein, das, was die Wahl entscheiden wird, ist der Blick ins Portemonnaie. Und da ist nicht viel drin im Augenblick.
Einschätzungen des Publizisten Michael Naumann waren das zum Umgang mit Protestkultur und Polizei in den USA. Es ist Sommerpause und Corona-bedingt ruht weitgehend auch der Festspielbetrieb. Salzburg startet jetzt am Wochenende. Zeit für ein paar Gedanken zur aktuellen Situation in den Kulturmeldungen mit Katrin Weller.
Der Direktor des Burgtheaters in Wien, Martin Koschey, macht sich in der Corona-Krise Gedanken über die Eingriffe des Staates in den Alltag der Menschen. Es werde nun so klar wie selten, dass die Körper Gegenstände politischer Regulierung sind, sagte er der deutschen Presseagentur. Man müsse fragen, wer die Verfügungsmacht über die Körper besitze. Ihm scheine es so, als habe man hier noch nicht das rechte Maß gefunden. Koschey sieht Extreme in zwei Richtungen. Als Individuum und Gesellschaft könne man nicht dauerhaft auf Begegnungen, auf Nähe und Austausch verzichten. Auf der anderen Seite sei es krass, wie wissenschaftliche Fakten verleugnet würden. Für den Opernsänger Günter Kreuzböck werden in der Corona-Krise vor allem die Missstände im Kulturbereich sichtbar. Weil man sieht, was nicht richtig läuft im Betrieb, was sich ändern muss. Das sagte er im Interview der Zeitung Die Welt. So hätten Spitzensänger meist nur wenige Jahre, um ausreichend Gagen auch für die Rente zu erzielen. Hinzu kämen hohe Ausgaben für die Ausbildung und Aufenthalte in teuren Städten. Es müsse sich künftig in den Verträgen manches ändern, sagte Günter Kreuzböck. Er hätte in diesen Tagen eigentlich als Wotan bei den Bayreuther Festspielen debütieren sollen. Und auch das noch eine Meldung zum Thema Corona-Krise. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat eine Förderung des Filmverleihs in Deutschland angekündigt. Für den Verleih von Kinofilmen würden bis Ende des kommenden Jahres zusätzlich bis zu 15 Millionen Euro bereitgestellt, erklärte sie heute in Berlin. Ziel sei es, dass sich der Kinomarkt von den Corona-bedingten Einbußen erholen könne. Der Schriftsteller Milan Kundera überlässt seine Privatbibliothek und sein Archiv der Mährischen Landesbibliothek in Brünn. Das habe der 91-Jährige gemeinsam mit seiner Frau Vera entschieden. Die Privatbibliothek umfasst Ausgaben seiner Bücher auf Tschechisch und in mehr als 40 Weltsprachen, insgesamt rund 1000 Bände. Hinzu kommen eine Sammlung seiner Essays, Rezensionen seiner Bücher, Zeitungsausschnitte, Fotografien und auch eigene Zeichnungen. All das soll im Herbst von Kunderas Pariser Wohnung in seine Geburtsstadt in Tschechien gebracht werden. Milan Kundera wurde mit Büchern wie Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins weltberühmt. Und zum Schluss noch ein Geburtstag. Seine Fans haben die versteckten Hinweise in den Büchern genutzt und errechnet, Harry Potter wurde am 31. Juli 1980 geboren. Der Zauberer wird heute also 40 Jahre alt.
Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Und darin geht es unter anderem um den Ausschluss von Thilo Sarrazin aus der SPD und die Entwicklung der Corona-Neuinfektionen in Deutschland und in anderen Ländern. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich danke für Ihr Interesse.